Lasst uns einen Augenblick stehen bleiben und unsere Häupter beugen. Herr Jesus, wir versuchen in unserer demütigen Weise durch Singen zum Ausdruck zu bringen, dass wir glauben. Und wir beten jetzt, Herr, dass du weiterfährst, uns das Brot des Lebens zu brechen und das aus deinem Worte gibst, was wir benötigen. Denn wir bitten es im Namen von Jesus. Amen. Ich bin sicher, dass, wenn ich dieses allgenügende Wort Amen sage, dass die Segnung Gottes auf dieser Zuhörerschaft bleiben. Als ich heute Morgen da saß und gut zuhörte der Versammlung, erfreute ich mich an den Zeugnissen und die verschiedene Art und Weise, wie jeder sich zum Ausdruck bringt. Und die Neuen, unser Baptistenbruder hier, der kam, um sich zu entschuldigen, dass er etwas verkehrt dachte. Ich schätze gewiss einen Menschen, jemanden, der Mensch genug ist oder Gentleman genug, wenn er denkt, er hätte einen Fehler gemacht. Er hat sich eigentlich nicht bei mir entschuldigt, er hat sich bei Gott entschuldigt und das schätze ich. Gott segne unseren Bruder und seinen Evangelistenbruder. Diese Baptisten, ich gehörte auch zur Baptistengemeinde, ich war ein Mitglied der Missionsbaptistengemeinde. Und wenn ich unter diese Menschen komme, weiß ich, wie ihr fühlt. Ich hatte dieselben Gefühle. Man ist voll von etwas und man weiß nicht. Ich erinnere mich an meine erste Erfahrung, als ich eine Pfingstversammlung sah. Das war in Dovodjak, Michigan. Entschuldigung, ich kam von Dovodjak, vom Fischen, und ging dort von Dovodjak nach Indiana. Und dort sah ich überall den Namen von Jesus auf den Autos und überall. Und ich hörte der Versammlung zu an jenem Tag. Und am anderen Tag baten sie mich, auf die Plattform zu kommen, um einige Worte zu sagen, was ich dann tat. Und dann fragten sie, zu welcher Kirche ich gehöre. Und ich sagte, ich sei ein Baptist. Und an jenem Abend hatten sie einen farbigen Mann, der predigen sollte. Er muss in seinen späten 80ern gewesen sein. Und er kam auf die Plattform, der alte Kerl, man musste ihn beinahe stützen. Er hatte seinen langen Predigermantel mit einem Samtkragen und einem kleinen Pelzrand daran. Und ich dachte, all diese Männer hier, diese Theologen, große Männer, wie können Sie die Versammlung so einem Mann übergeben? Der alte Mann sollte irgendwo in seinem Rollstuhl sitzen. Sie hatten den ganzen Tag gepredigt über die Dinge, die Jesus auf Erden getan hatte, aber er nahm seinen Text, ich glaube aus Hiob 27, ich bin nicht ganz sicher, aber die Schrift war diese: Wo wart ihr, als ich die Fundamente der Erde legte, als die Morgensterne miteinander sangen und die Söhne Gottes vor Freude jauchzten? Und er sprach über die Dinge, die im Himmel vor sich gehen, und die anderen hatten über die Dinge auf Erden gesprochen. Und nach etwa 5 Minuten, als er sprach, kam der Geist Gottes auf ihn und er sprang weit in die Luft und schlug seine Absätze zusammen. Und er brauchte das halbe Podium, etwa so groß wie hier, um hin und her zu gehen. Und er sagt, ihr habt nicht genug Platz für mich, um hier zu predigen. Ich war ungefähr 20 Jahre alt damals und dann dachte ich, wenn es dies bei diesem alten Mann bewirkt, was wird es dann bei mir bewirken? Wir müssen alles so ordentlich halten wegen unseren neuen Brüdern. Wir heißen euch wirklich willkommen in unsere Gemeinschaft. Ich glaube, man erwähnte ein Priester, sitze hier. Natürlich, da wir Irländer sind, sind meine Leute Katholiken. Und da waren einige andere, Baptisten und verschiedene andere. Vielleicht wart ihr ein bisschen verwirrt vor einer Weile. Ich sah, dass keiner der Brüder darüber sprach und so dachte ich, ich würde es klären. Als unser Bruder Jacarion, nachdem der feine Redner dort sprach, wurde er so erfüllt mit der Freude, da er wusste, dass das Kommen des Herrn so nahe ist, sprach er in einer unbekannten Zunge zu uns. Und wir haben Ausleger, die Gabe der Auslegung. Und die Schrift sagt, wenn kein Ausleger da ist, dann sollen sie schweigen. Aber wenn sie in Zungen sprechen und es dann ausgelegt wird, ist es Prophetie. Wird es Prophetie. Die kleine Verwirrung war, weil zwei zur selben Zeit waren. Nun, das war gar nicht verwirrend, denn der eine gab die Auslegung und der andere prophezeite. Und ich dachte, ich würde das sagen, dass die Brüder es verstehen, wenn sie es nicht verstanden. Denn eines wurde korrekt gegeben, habt ihr beachtet die Zeit, welche beide brauchten? Und der eine wurde gefüllt mit dem Geist Gottes und prophezeite durch die Auslegung. Und der andere gab dann eben die Auslegung. Und es war so klar. Manchmal ist man im natürlichen Verstand, wie unser kostbarer Bruder dort, der sich entschuldigte heute Morgen, ist es vielleicht ein bisschen verwirrend für eine Person, die es nicht versteht. Aber jene, die in der Sache sind, die Veteranen der Schlacht, wir verstehen, was diese Dinge sind. Und ich dachte, ich möchte etwas darüber sagen, um es zu klären, dass es in Ordnung war. Dies ist kein Ort, so etwas zu sagen, aber da alle so kleine Geschichten erzählten, wisst ihr, einmal sagte einer, ein alter farbiger Mann sagte, ihr habt hier nicht genug Platz für mich, um zu predigen. Ihr habt nicht genug Zeit für mich, um zu predigen. Eher etwas langatmig bin ich. Einmal sagte einer, dass ein Prediger, ein Pastor einer Gemeinde, während 20 Jahren predigte er, und er predigte immer genau 30 Minuten jeden Sonntagmorgen in seiner Gemeinde. Und an jenem Sonntagmorgen predigte er 3 Stunden, und so riefen ihn die Diakone herein und sagten, Pastor, wir schätzen dich wirklich, wir wissen, dass du für die Bibel stehst und es richtig ist. Und dann sagten sie, du hast uns immer korrigiert, dass wir rein und sauber vor Gott sind und wir schätzen dich wirklich. Und wir glauben, dass du Gottes Diener bist und wir haben auch die Botschaft heute Morgen geschätzt. Aber etwas möchten wir dich fragen. Wir haben die Zeit beachtet. Die Diakone sagen, jeden Sonntagmorgen hast du genau 30 Minuten und heute sind es 3 Stunden. Sicher schätzten wir, was du sagtest. Sie wollten, dass er sich etwas gut fühlt, der alte Knabe, wisst ihr? Und er sagte, Brüder, ich sage euch, wie es ist, jeden Morgen, wenn ich zum Pult gerufen werde, nehme ich so ein kleines Bonbon in meinen Mund und dann sauge ich daran und dann, wenn es vorbei ist, dann sind es etwa 30 Minuten. Dann höre ich auf zu predigen. Und heute Morgen dachte ich, ich hätte etwas Überzeit gehabt und ich spuckte es aus und da war es ein Knopf, den ich im Mund hatte. Ich habe gar nichts, um in den Mund zu tun. Ich hoffe nicht, dass ich einen Knopf erwische. Ich hoffe, das tönte nicht lästerlich. Aber ihr wisst, dass sogar Gott einen Sinn für Humor hat. Und so sind wir sehr dankbar, hier zu sein, diese Zeit der Gemeinschaft zu haben, dieses große Vorrecht, das Brot des Lebens wieder einmal zu brechen, in meiner einfachen Weise. Ich weiß, da sind Theologen wie dieser Mann, der sprach gestern Abend, der Mann von England. Und dann muss ich hinter so einer Person hergehen mit meinen 7 Schuljahren Bildung. Aber ich hoffe, dass Gott euch das auslegt, was ich auf dem Herzen habe. Wenn meine Worte nicht richtig sind, meine Absicht, vertraue ich, ist richtig. Nun, lasst uns in der Schrift lesen. Viele lieben es mitzulesen. Und ich werde für euch heute Morgen für einige Augenblicke aus dem Buch von Jeremia lesen, aus dem Propheten, dem 2. Kapitel. Und ich werde mit dem 1. Vers beginnen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh und rufe in die Ohren Jerusalems, so spricht der Herr, ich erinnere mich dir an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, in unbesätem Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel, so spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind. Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Lande der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in ein Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen, und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht, und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht, und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr, auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und seht, sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisterne, die das Wasser nicht halten. Möge der Herr den Segen zum Lesen des Wortes hinzufügen. Ich möchte daraus einen Text nehmen, gebrochene Zisternen.
Which are no gods, but my people have changed their glory for that which does not profit. Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. They're not desolate, saith the Lord, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. May the Lord add his blessings to the reading of his words. And I would like to take a text of that, broken cisterns.
Während wir diese Schrift heute Morgen lesen, alle Schrift ist durch Inspiration gegeben und wir kommen zum Haus des Herrn, um korrigiert zu werden und um zu verstehen. Und manchmal, wenn wir so kleine Dinge im Wege sehen, dann ist es, wie dieser militärische Mann vor kurzem zu uns sprach. Er sagte, wenn da gewisse Dinge sind, vielleicht in einem anderen Land, haben sie Raketen oder etwas in dieser Sache und wir müssen etwas finden, um es zu bekämpfen. Eine militärische Strategie. Dieselbe Sache ist in der Kirche, wenn ein Mann predigt oder ein Evangelist auf dem Felde, wenn er Dinge aufkommen sieht, wenn sie noch am Anfang sind, was es auch ist, wenn der Mann, wenn er ein Diener Gottes ist, dann wird er das auslöschen aus den Gedanken der Menschen, damit sie sich davon fernhalten. Und wir möchten nicht, dass solche Dinge geschehen, dass man in solche Zustände kommt. Während der Zeit des Jeremia, während seiner Prophetie, es waren etwa 60 Jahre vergangen seit dem Tod des Jesaja und sie waren etwa 60 Jahre ohne einen Hauptpropheten. Da war Habakuk und einige kleinere Propheten, aber Jesaja war der letzte Hauptprophet und die Menschen hatten während dieser Zeit niemand, der sie herausgerufen hätte. Und so waren sie abgedriftet. Wenn sie auch Gottes Volk waren sie in diesen Zustand gekommen, in dem wir sie finden, als Jeremia zu ihnen prophezeit. Und Jeremia hatte auch prophezeit vor dem Exil und sie gingen Er ging auch ins Exil mit ihnen und dann kam natürlich Daniel nach Jeremia und Daniel sagte, er hätte das Verständnis der Schrift, dass sie 70 Jahre dort sein würden. Natürlich kam dann ein anderer Prophet unter sie, der wollte dieses Joch machen und er legte sich um seinen Nacken und er sagte, es würde eine kleine Sache sein, in 2 Jahren würde Gott sie alle zurückbringen. Aber Jesaja wusste es besser und wir wissen, was dann diesem Propheten geschah, der falsch prophezeit hatte. Er starb im selben Jahr, Gott ließ ihn nicht stehen. Und wir haben auch den Zustand der Menschen jenes Tages gesehen. Ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das Ziel ist jetzt nicht, das anzudeuten, was ich sagen will, diese Schriftstellen und Notizen. Ich schreibe meine Schriftstellen und Notizen nieder. Ich musste das früher nicht, aber nachdem ich jetzt das zweite Mal 25 überschritten habe, kann ich nicht so gut mich erinnern wie früher. Und so schreibe ich die Schriftstellen auf und von dort gehe ich dann weiter. Ich brauche so viel Zeit für das Gebet der Kranken und habe nicht genug Zeit, um zu studieren, wie ich eigentlich sollte. Aber dieser große Prophet jenes Tages war Jeremia und er war etwas in der Ordnung eines Amos und vieler anderen Propheten, die heraufkamen. Er war beunruhigt, als er den Zustand der Nation sah. Da sind manchmal, wenn man über eine Nation spricht, denkt man, dass man Bezug nimmt auf eine bestimmte Gruppe. Das ist es nicht, es ist das Bild der ganzen Nation. Und wir sehen heute genau denselben Zustand, wie es war in den Tagen des Jeremia. Die Nation selbst ist mehr oder weniger in Götzeneinbetung hineingegangen. Ich möchte sagen, sie sind weggegangen von Gott und das taten sie wegen der Schwachheit des Pultes, denn wenn das Pult festgestanden wäre mit dem Worte Gottes, dann wäre Gott in jeder Gemeinde, wie er heute Morgen sich unter uns bewegt. Aber sie sind davon weggegangen und das ist die Sache, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Wir sehen, dass dies vollkommen wahr ist in jedem Zeitalter. Und ich glaube, es war Amos, auf den ich mich vor kurzem bezog, der sagte, er sei kein Prophet, er war der Sohn eines Propheten. Aber er sagte, wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und wenn jemand irgendeinen richtigen Löwen in der Wildnis gehört hat, diese im Käfig, die miauen nur, aber wenn ein Löwe in der Wildnis brüllt, dann passt alles auf. Ich lag im Dschungel und ich jagte sie und er ist der König der Tiere und wenn dieser Löwe brüllt, dann sind sogar die Käfer still, alles ist still, die Schakale, die Hyänen hören auf zu schreien, die anderen Tiere und das quakende Affen und die Käfer und man kann kaum sein eigenes Denken hören. Wenn der Löwe von weit her brüllt, sind sogar die Käfer ruhig. Alles fürchtet sich vor ihm, wenn auch viele da sind, die ihn töten können, aber sie anerkennen ihn als König der Tiere. Und er sagte, wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und er sagte, wenn Gott gesprochen hat, wer sollte da nicht prophezeien? Und er hat gesprochen, wir sehen die Handschrift an der Wand und es ist sehr leicht zu prophezeien und zu sehen, dass wir in der Endzeit sind. Und wir sehen, dass Gott aus jeden Teilen von Denominationen, heraus aus dem Katholizismus, den protestantischen Gemeinden, von Buddhas Leuten, von Indien, von überall, ruft er sein Volk zusammen. Er versammelt sie zusammen. Und ich bin sehr glücklich dafür, dass ich diesen Tag kommen sehe. Es ist ein großer Tag und eines der größten Vorrechte, die ich habe, wenn ich es gewusst hätte, bevor da eine Welt war, wo waren wir? Unsere Seelen waren ein Teil von Gott, denn wir waren mit ihm vor Grundlegung der Welt. Denn es gibt nur eine Form des ewigen Lebens und das ist Gott und wir sind ein Teil von ihm. Nicht so, dass wir es gewusst hätten und dass wir hätten denken können oder ein Wesen gehabt hätten, aber wir waren in seinen Gedanken vor Grundlegung der Welt und wir waren ein Teil von ihm, wie mein Sohn ein Teil ist von mir. Und so sind wir Söhne und Töchter Gottes durch sein Vorherwissen. Und wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, und ich hätte über die ganze Zeit blicken können, und er hätte zu mir gesagt, in welcher Zeit möchtest du leben, dann hätte ich gesagt, gerade jetzt in dieser Zeit, in der Abendzeit, am Ende der Weltgeschichte, wenn das Königreich Gottes heraufkommt, um auf der Erde gegründet zu werden. Ich glaube, es ist die herrlichste Zeit aller Zeitalter, gerade jetzt.
I think it's the most glorious time of all ages is right now. We find out here that Israel.
Hier finden wir heraus, dass Israel durch den Propheten angeklagt wird, als Gott ihn gesandt hatte. Sie wurden zwei wichtiger Sünden angeklagt, und darüber möchte ich sprechen, über diese beiden Dinge, die sie getan hatten, und daraus möchten wir profitieren. Sie hatten sich abgewandt von Gott, der Quelle des lebendigen Wassers, und hatten sich selbst Zisternen ausgehauen. Sie hatten sich von der Sache, die Gott ihnen gegeben hatte, abgewandt, hatten sich etwas herausgehauen, etwas, das sie selbst tun konnten. Und ihr beachtet, diese Zisternen waren gebrochen und sie waren leck. Eine gebrochene Zisterne kann kein Wasser halten, es läuft aus. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und ich weiß, was eine alte Zisterne ist und die Schwierigkeiten, die wir mit ihnen hatten. Diese leckenden Zisternen sind ein sehr feines Bild, ich glaube, des heutigen Tages. Alles, was wir versucht haben, um Menschen zusammenzubringen, Kirchen zusammenzubringen, es geschah immer im Bereich des intellektuellen Versuches. Wir haben versucht, alle Methodisten zu Baptisten zu machen und umgekehrt die verschiedenen Denominationen. Das war nie Gottes Programm. Gott hat nur einen einzigen Treffpunkt. Er sagt dort im Exodus: Ich habe den Ort erwählt, wo ich meinen Namen anbringe, und das ist der einzige Ort, wo ich meinem Volk begegne. Er hat den Ort erwählt, wo er seinen Namen anbringt, und dort begegnete er Israel. Er hat einen Ort, wo er seiner Gemeinde begegnet, und er hat diesen Namen erwählt, und dieser Name ist Jesus Christus, und dort trifft er den wahren Gläubigen, wenn er in Jesus Christus ist. Das ist der Ort, wo Gott seinen Namen hinlegt. Er sagte Gottes Name, und er sagte: Ich komme im Namen meines Vaters. Und so ist der Ort, wo Gott seinen Namen hinlegt, in Christus. Und in Christus können wir alle uns treffen unter dem vergossenen Blut, und dort haben wir wahre Gemeinschaft. Gott hat sein Programm am Anfang im Garten Eden gemacht, und er hat einen Ort gemacht, wo er den Menschen trifft. Das war nicht auf dem intellektuellen Verständnis. Wenn es so gewesen wäre, wäre Eva genau in Linie gewesen mit seinem Programm. Aber wir wissen, sie hat Satans intellektuelles Konzept angenommen. Er sagte gewiss, Gott wird nicht, aber Gott sagte, er würde. Und er erwählt einen Ort der Erlösung, und es war durch sein Blut, nicht durch intellektuelles Konzept. So schlagen wir nur in die Luft, und das ist einfach die menschliche Natur, und die Menschen werden das zu tun versuchen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir da hineingehen und es auseinandernehmen, aber ich möchte jetzt nicht diesen Knopf. Ich möchte es einfach so einfach wie möglich machen.
If we had time, we could break it down in many pieces, but I don't want that button, so we'll just try to make it as simple as possible. Leaking cisterns.
Lecke Zisternen. Wir sehen, dass es absolut wieder geschieht, und es ist ein genaues Bild unseres Zeitalters, in dem wir leben. All unsere Versuche, ich möchte nichts ignorieren, keine Anstrengung irgendeines Dieners Gottes, der den Namen von Jesus nennt. Er sollte dafür geehrt werden, nur weil er seinen Namen in Ehrfurcht und Respekt erwähnt. Und das große evangelistische System, das die Erde überzieht und so weiter in diesen letzten Tagen. Aber ich glaube, wir werden nie imstande sein, die Menschen zu einem Herzen zu bringen, bis wir sie unter das Blut von Jesus Christus bringen. Das ist der einzige Ort, wo wir je in Sicherheit sind. Jemand rief mich vor kurzem an aus dem Osten und sagte: Bruder Branham, ich habe gehört, dass du nach Arizona gegangen bist und dort einen Ort gründest, wo Sicherheit ist. Wie ihr wisst, ihr kennt die Botschaft, die kam, wo der Herr mir über Alaska erzählte und über Kalifornien, was dort sein würde und alles. Und er sagte: Wenn diese Erdbeben und alles kommen, wo ist die Sicherheitszone? Ich sagte: Da gibt es nur eine Sicherheitszone, die ich kenne. Die ist in Christus, für jene, die in Jesus Christus sind. Das ist die einzige, die ich weiß. Jeremia wurde auch der weinende Prophet genannt, und ich glaube, was diesen Propheten zum Weinen brachte, da er ein Prophet war und das Wort Gottes kommt zu solchen, und er sah, dass die Menschen weitergingen in ihren Traditionen und dachten, sie seien in Ordnung, und es gab keine Möglichkeit, sie zur Umkehr zu bewegen, denn sie gingen direkt ins Exil, denn ihr werdet ernten, was ihr sät, wer ihr auch seid und was ihr auch seid. Und wir als Nation werden ernten, wir haben gesät und wir werden ernten. Und so der Herr will, werde ich morgen über Geburtsschmerzen sprechen, und darin werde ich es berühren, dass wir mit nichts vorbeikommen können. Wir werden ernten, was wir sehen. Und wenn Gott uns mit unserer Perversion der Christenheit heute vorübergehen ließe, mit dem vertreten Volk in diesen Dingen, dem sogenannten Christentum, dann ist es, wie Bruder Moore einst sagte, wäre Gott moralisch verpflichtet, Sodom und Gomorra aufzuerwecken und sich bei ihnen zu entschuldigen, da er sie niedergebrannt hat. Das stimmt, denn Gott ist immer noch gerecht und wir sind ungerecht, und wegen seiner Heiligkeit und seinem Wort werden die Menschen ernten, was sie säen. Und so müssen wir das. Sie haben ihn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und haben sich selbst Zisternen gegraben. Ist jemand hier, der nicht weiß, was eine Zisterne ist? Eine Zisterne ist ein menschengemachter Tank, der den Platz einer Quelle einnehmen will. Es ist etwas, das jemand gegraben hat. Wie viele wissen, was eine Zisterne ist? Fein. Viele Leute aus dem Lande sind da heute Morgen. Ich erinnere mich an die alte Zisterne, wie sie ausschaute. Ich fürchtete mich immer, daraus zu trinken. Es war ein menschengemachter Tank und man kann sich nie darauf verlassen. Ihr könnt euch nicht auf eine Zisterne verlassen. Alles, was der Mensch normalerweise macht, ist nicht sehr gut. Aber wenn der Herr die Zeit setzt in diese Zyklen, wie sich die Erde dreht jedes Jahr, und jedes Mal kreuzt sie, jeden Tag, jede Stunde, die Sonne geht auf und es geht nie fehl, aber die besten Uhren, die wir bekommen, können Minuten falsch gehen im Monat, ohne Zweifel, aber alles, was Gott tut, ist vollkommen, und was der Mensch tut, ist unvollkommen. Weshalb soll man etwas annehmen, was der Mensch tut, wenn man das Vollkommene haben kann? Ich sagte immer über uns Pfingstler, wir wissen, dass wir nicht außerhalb der Ordnung sind, aus der Ordnung Gottes, das glauben wir nicht, aber wir wissen auch, dass wir unter uns Menschen haben, die jemanden nachahmen wollen. Das ist menschlich. Sie versuchen das zu tun, sie taten es in der Bibel, oh, ich bin des Paulus, ich bin des Silas und so weiter. Sie versuchen, jemanden nachzuahmen oder was jemand tat. Aber weshalb wollt ihr eine falsche Nachahmung akzeptieren, wenn der Himmel voll der wahren Sache ist? Wenn die Verheißungen euch sind und euren Kindern, weshalb wollt ihr dann etwas anderes annehmen? Weshalb sollten wir eine Glaubenssatzung oder ein Dogma annehmen, wenn die Bibel das unvermischte Wort Gottes ist? Weshalb sollten wir versuchen, hinzuzufügen oder hinwegzunehmen, wenn der Herr Jesus in Offenbarung 22, 18 sagt, wer immer ein Wort hinzufügt oder hinwegnimmt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen. Als Gott die menschliche Rasse auf die Erde setzte, sagte er ihnen, sie sollten durch sein Wort leben. Nun, das Wort Gottes ist wie eine Kette. Ihr geht über die Hölle damit, und eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Und Gott möchte, dass wir jedes Wort halten. Das war am Anfang der Bibel. Das Brechen eines Wortes brachte die ganze menschliche Rasse in die Dunkelheit des Todes. Jesus kam in der Mitte der Bibel und sagte, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort. Nicht nur von einem Teil der Worte oder 90%, sondern von jedem Wort, wie Adam und Eva sollten. Und in den letzten Tagen der Bibel, am Ende der Bibel, Offenbarung 22, 18, sagt er, wer ein Wort hinzunimmt oder hinwegnimmt, weshalb sollten wir etwas hinzufügen? Die Ideen von irgendjemand, wenn dies Gottes eigene Idee über die Sache ist? Wir möchte nehmen, was er sagt, und es steht auch geschrieben, jedes Menschenwort soll Lüge sein und meines die Wahrheit. So war es mit diesem Propheten in den Tagen des Jeremia. Er war ein Prophet und er hatte das Wort des Herrn, und dieser Bursche versuchte, etwas hinzuzufügen. Darauf kann man sich nicht verlassen. Ich bin nun daran, diese Tanks zu leeren, diese Systeme, die wir versuchten zu machen, dass sie den Platz des Original-Gotteswortes einnehmen, denn nichts kann seinen Platz einnehmen. Es ist Gott. Am Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer.
In the beginning, it is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. And Hebrews 13:8 said, He's the same yesterday, today and forever.
Wie kann man von so etwas weglaufen? Es muss die Wahrheit sein. Er bleibt derselbe. Er ist derselbe in jedem Prinzip. Aus diesem Grund könnt ihr euch erfreuen, ihr Baptisten, Methodisten und Katholiken und Presbyterianer und so weiter. Ihr könnt euch dieser Gegenwart erfreuen. Irgendetwas in euch hat Gott angenommen. Vielleicht in einer intellektuellen Weise, vielleicht habt ihr die Kraft Gottes gefühlt und ihr seid ein Diener Gottes, aber wenn ihr wirklich in Gott hineinkommt und euren Platz in ihm als Sohn oder Tochter erkennt, das bringt diese große Belebung, die Gott für euch bereithält. Wir sehen im Markus im 16. Kapitel, Jesus sagte nicht, geht in alle Welt und lehrt sie, er sagte, predigt das Evangelium, predigt. Predigen des Evangeliums ist Demonstration des Heiligen Geistes oder der Kraft des Heiligen Geistes. Geht in alle Welt und demonstriert die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sprach zu einem Bruder, einem unserer Sponsoren, der meine Versammlung in Indien dort unterstützt hat und Südafrika und verschiedenen Orten, wo die Missionare gelehrt sind als Wort oder als intellektuelle Konzeption, aber als eines Tages in der Versammlung der Heilige Geist selbst herabkam und 30.000 nackte Eingeborene bei einem Altarruf rettete, gerade dort, wo sie standen, Frauen standen dort so nackt, beinahe wie sie in die Welt kamen, und in derselben Minute, wo sie die Hände erhoben hatten, um Christus zu empfangen, und der Heilige Geist auf den Ort fiel und 25.000 Menschen auf einmal heilte. Sie kamen aus Rollstühlen, aus.
And the Holy Spirit fell upon the place and healed 25.000 people at one time. Off of wheelchairs, constant.
Raus aus Rollstühlen, Betten und Tragbaren. Und der Bürgermeister der Stadt zeigte mir am nächsten Tag die Lastwagen, die beladen waren mit diesen Dingen. Die Frauen standen nackt dort, sie wussten nicht, dass sie nackt sind, aber sobald sie der Heilige Geist traf, falteten sie ihre Arme und gingen hinweg aus der Gegenwart der Männer. Und ich frage mich, wie ist es möglich, dass wir in Amerika uns eine christliche Nation nennen und in der Gegenwart Gottes sein wollen, und jedes Jahr nehmen unsere Frauen mehr weg, anstatt mehr anzuziehen? Je mehr Christus ihr anzieht, umso mehr werdet ihr euch eures Zustandes bewusst. Und manchmal sehe ich die Menschen sich auf der Straße aufführen, dass ich mich frage, ob sie geistlich noch in Ordnung sind. Es scheint, wie wenn sie nicht wissen, was sie tun. Sie machen sich zu einem Köder für den Teufel, um Seelen in die Hölle zu senden. So ist es. Aber die Welt ist in einer Korruption, wie es war in den Tagen Jeremias. Zurück nun zu den Zisternen. Diese Zisterne, auf die kann man sich nicht verlassen, denn sie kann sich nicht selbst füllen und sie ist von lokalem Regen abhängig, dass sie gefüllt wird. Der lokale Regen, die lokalen Erweckungen, hier eine kleine Erweckung, dort eine kleine Erweckung und so weiter, um gefüllt zu werden. Darauf kann man sich nicht verlassen, sie kann sich nicht selbst füllen, sie genügt sich nicht selbst. Sie ist vom Regen abhängig, dass sie gefüllt wird. Und seht ihr, wo sie den Regen her hat, wo sie das Wasser bekommt? Die Zisterne, es kommt vom Dach der Scheune, wo alles schmutzt ist, wo der Staub hinaufgewirbelt wurde und der Regen, wäscht es dort direkt in die Zisterne, in einen menschengemachten Tank. Es wird fast wie eine Senkgrube. Es wird vom Scheunendach weggewaschen, wo all diese Tiere sind, der Geruch der Scheune und so weiter, wo das Vieh ist, der Wind bläst den Staub auf das Dach und der lokale Regen kommt und wäscht es hinweg. Und dann wird das Wasser durch eine menschengemachte Traufe gelenkt in einen menschengemachten Ausfluss, in einen menschengemachten Tank. Und wenn es dort ist, ist es so schmutzig, dass man ein Netz darüber legen muss, sonst könnte man gar nicht daraus trinken. Dieses ist vom Dach gewaschen durch eine menschengemachte Traufe, einen menschengemachten Ausguss in einen menschengemachten Tank und dann ist ein menschengemachter Sieb noch darüber, dass nicht alle Käfer und Dinge hineinkommen. Wir sehen das in diesen wenigen Tagen, nachdem das Wasser darin ist, in diesem menschengemachten Denomination oder Tank. Entschuldigt mich.
A few days after the water sets there in this man-made denominator tank, after it's been washed off of all kinds.
Nachdem es mit aller Art von Theologie weggewaschen wurde, wir haben jetzt herausgefunden, wenn es einige Tage dort ist, dann stagniert es. Jeder weiß in der Geschichte der Kirche, wenn Gott etwas sendet, eine Botschaft, und sie frisch von Gott kommt, nachdem der Gründer gestorben ist, wie ihr ihn auch nennen mögt, Reformer oder was ihr sagen möchtet, nach seinem Tod machen sie ein System daraus und sie bilden eine Organisation. Und sobald sie eine Organisation bilden, dann stirbt es direkt dort und es steht nie wieder auf. Es geschah in jeder Zeit so und in Rücksicht auf diesen katholischen Priester, der hier sitzt, als Gott eine Gemeinde organisierte, eigentlich nicht organisierte. Gott hat niemals eine Gemeinde organisiert. Er ist nicht in dieser Art von Geschäft. Er ist in der Geburt, nicht in der Organisation. Als Gott mit der Gemeinde begann am Pfingsttage, kamen sie schlussendlich nach Nizäa und dort organisierten sie und dort verlor es seine Kraft. Dann kommen wir zur Reformation von Luther, welches eine große Sache war. Das Wort Gottes wurde gegeben, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und als sie es taten, anstatt dass sie alles andere aufgegriffen hätten und weitergegangen wären, machten sie eine lutherische Gemeinde und trennten sich von der Gruppe und dann starb es. Dann erweckte Gott John Wesley mit der Heiligung, der Botschaft, dem zweiten Werk der Gnade. Es war eine wundervolle Sache, aber nachdem Wesley und Asbury gestorben waren, organisierten sie und es starb. Dann kamen die Pfingstler mit der Wiedererstattung der Gaben und sie taten gut, aber was geschah dann? Sie organisierten es starb. Und in der Mitte all dieser Dinge ruft Gott immer noch einen Überrest aus all diesen Generationen und es ist unsere Zeit, wo wir herauskommen und uns versammeln. Deshalb glaube ich, dass die vollen Evangeliumsgeschäftsleute einen großen Anteil an der Sache haben im Niederbrechen dieser Mauern. Sie sagen, es ist kein Unterschied zwischen uns, lasst uns zusammenkommen und Gott unter einem Prinzip anbeten, nicht in einer Organisation. Wenn es eine Organisation wäre, ging ich sofort weg von der Plattform. Damit habe ich nichts zu tun. Es muss eine Gemeinschaft sein, nicht eine Gemeinschaft um irgendeine Glaubenssatzung, eine Gemeinschaft in Christus durch die Kraft seiner Auferstehung. Das ist die Sache, die Leben bringt. Es bringt Geburt. Und bevor Geburt kommt, realisieren wir, dass da Tod sein muss, bevor die Geburt kommt. Und die Geburt ist ein Durcheinander, welche Geburt es auch ist, ob es in einem Schweinestall ist oder wo immer. Es ist Unordnung, so ist auch die neue Geburt. Ihr tut Dinge, die ihr normalerweise nicht tun würdet, aber wenn ihr bereit seid, euch selbst zu sterben, dann werdet ihr wiedergeboren und werdet eine neue Schöpfung in Christus Jesus.
What it is, it's got to be a fellowship and not a fellowship of some creed, but a fellowship in Christ by the power
of his resurrection. That's the thing that brings life. It brings birth. And before birth can come, we realize there has to be death before birth. And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is a new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do. But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus.
Dann öffnen sich euch Dinge und das Leben wird eine neue Schau, denn ihr habt die Person von Jesus Christus angenommen und nicht irgendeine Theorie oder eine Glaubenssatzung oder sogar das geschriebene Wort. Es muss durch den Heiligen Geist belebt werden. Wie viel Theologie ihr habt, es liegt auch immer noch tot dort. Ich kann eine Handvoll Weizen haben, aber es muss in den Prozess kommen, wo es belebt werden kann. Sonst kann der Weizen nicht leben und du kannst Doktortitel haben, alle Arten von Titel, die du möchtest. Erst wenn der Heilige Geist auf die Sache kommt und es belebt, dass du eine persönliche Erfahrung mit Gott hast, dann der Weizen bewirkt nichts Gutes, dein Lernen ist umsonst, so wie der Engländer sagte kürzlich. Ich war erstaunt, er musste alles Lernen vergessen, das er hatte wie Paulus, um Christus zu finden. Er tat Dinge, die er niemals dachte. Und so tut Gott die Dinge, er demütigt uns in unserem Bildungssystem. Ich will nicht Unwissenheit unterstützen, aber ich versuche euch den Unterschied zu zeigen. Bildung kann niemals Leben bringen. Es benötigt den Geist Gottes, um Leben zu bringen. Und dieses Leben muss herauskommen, nicht in einer intellektuellen Erweckung. Es muss aus der Bibel kommen, eine Worterweckung. Und das Wort ist derselbe gestern, heute und für immer.
It takes the Spirit of God to bring life. Yes. And that life must not come out of just the intellectual revival. It's got to come out of the Bible. Word revival. And that word is the same yesterday, today, and forever.
Und wenn es heute fällt und belebt wird, habt ihr dieselben Resultate, wie ihr in Apostelgeschichte 2 seht. So war es immer und wird immer sein, denn der Geist Gottes bewirkt eine Atmosphäre und es benötigt Atmosphäre, damit Dinge geschehen. Aus diesem Grunde sage ich euch Männern immer, bringt eure Kinder hierher, gewiss. Ich bin so froh, dass ich sehe, dass meine Tochter Rebecca reinkam, sich vor einigen Minuten niedersetzte. Wenn ihr saht, dass ich einer Frau zuwinkte, diese Frau war meine Tochter. Sie kam herein, setzte sich nieder. Ich möchte, dass sie die Taufe des Geistes empfängt. Darum ist sie in dieser Versammlung. Das ist der Zweck. Es benötigt Atmosphäre. Der alte Dr. Bosworth pflegte zu sagen, ihr könnt ein Hühnerei nehmen, es unter einen Hund legen und Hühner werden ausschlüpfen. Weshalb? Weil es ein Ei ist. Und es braucht die richtige Atmosphäre. Ob ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer seid, die richtige Atmosphäre wird einen neugeborenen Sohn Gottes hervorbringen. Die Atmosphäre bewirkt es, welches denominationelle Brandzeichen ihr auch habt. Ich pflegte Vieh zu hüten und ich sah, dass der Farmer, wenn wir sie vom Wald dort, vom Weideland in den Wald brachten, dann stand er dort am Tor und ich beobachtete, dass er nie groß auf die Brandzeichen achtete, denn es waren alle möglichen Brandzeichen. Er war an einer Sache interessiert, das war das Blutzeichen. Es musste ein reinrassiges Herford sein, sonst konnte es nicht hineingehen, denn die Herford-Vereinigung grast dort und es musste das Blutzeichen haben, um die Züchtung reinzuhalten. Ich glaube, so wird es am Gerichtstag sein. Er wird mich nicht fragen, bist du Methodist, Baptist, Pfingster oder Presbyterianer? Er wird nach dem Blutzeichen fragen. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich vorübergehen. Das ist die Sache.
He's not going to ask me if I was Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian, but he's going to look for the blood tag. When I see the blood, I'll pass over you.
Und wir sehen, dass diese Zisternen, nachdem sie eine Weile herumsitzen und stagnieren, dann sind sie nicht gut und sie werden auch das Heim von Fröschen, Eidechsen, Schlangen, Käfern, Keimen und was immer dieser abgestandene Zustand mit sich bringt. Könnt ihr euch vorstellen, was da vom Scheunendach hineingewaschen wird oder vom Haus, das nahe beim Stall ist? Überall Schmutz. Alle Arten von Käfern und Keimen wird in diese Zisterne gewaschen. Es ist ein vollkommenes Beispiel von jedem Menschen gemachten System. Der Mensch ist von Anfang an ein Fehler. Darum brauchte er einen Retter. Er konnte sich selbst nicht retten. Er kann nichts tun, denn er ist verloren von Anfang an. Er ist in eine sündenvolle Welt geboren, kommt in die Welt, spricht Lügen, ist von Anfang an ein Lügner. Und wie in der Welt kann er etwas für sich selbst tun? Wie kann ein heiliger Mann, da gibt es keinen heiligen Mann, da gibt es keine heilige Kirche, es ist der Heilige Geist, nicht eine heilige Kirche, ein heiliges Volk, es ist ein Heiliger Geist unter Menschen, das ist es, was es ist. Nicht ein heiliger Berg, wo Petrus und die anderen standen. Der Berg war nicht heilig, aber es war der heilige Gott auf dem Berg. Das macht es heilig. Nicht eine heilige Person. Es ist ein heiliger Geist, der gebraucht die Person und das macht es heilig. Nicht die Person, die Person des Heiligen Geistes. Es ist nicht ein Mensch. Er ist einfach ein Mensch, geboren in Sünde, geformt in Schlechtheit, kommt in die Welt und spricht Lüge. Jedes menschengemachte System wird ihn darin behalten. Er ist blind von der intellektuellen Seite, die intellektuellen Augen, die da denken, ich gehöre zu dieser Kirche, mein Name ist in diesem Buch, ich habe dieses, jenes, mein Vater ist dieses und so weiter. Das tönt richtig. Nichts dagegen, aber... Freunde, Jesus sagte, es sei denn, ein Mensch ist von Neuem geboren, sonst kann er nicht einmal sehen. Das bedeutet natürlich nicht mit den Augen sehen, es bedeutet verstehen das Königreich Gottes, bis er von Neuem geboren wird. Wie konnte dieser Baptisten-Evangelist dastehen, die Sache kritisieren und Spaß darüber machen? Da war nichts in ihm, dass es empfangen konnte. Gott musste es tun. Seht, Gott gab ihm den Heiligen Geist. Er tat kund, dass dies keine Heuchelei ist. Dies ist das Wort. Er hört es nur von Schulideen und sie versuchen, all die Segnungen Gottes wegzunehmen und in einen vergangenen Tag zu platzieren. Ein junger Baptistenprediger kam vor kurzem zu mir. Er sitzt heute Morgen da und er sagte, Bruder Branham, eine Sache tust du verkehrt. Ich sagte, hilf mir. Und er sagte, ich glaube, du bist aufrichtig und ein guter Mensch. Ich sagte, danke dir, mein Herr. Er sagte, eine Sache tust du falsch. Ich sagte, ich hoffe, der Herr findet nur eine Sache. Und er sagte, nun, was du tust, ist verkehrt. Du versuchst, der Welt einen apostolischen Dienst vorzustellen und der apostolische Dienst hörte auf mit den Aposteln. Ich sagte, als Baptist zu einem Baptisten möchte ich dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass das Wort Gottes inspiriert ist? Alles davon? Er sagte, gewiss. Und ich sagte, das heißt doch, füge kein Wort hinzu und nimm keines hinweg. Und ich werde dir zeigen, wo der apostolische Segen durch eine Verheißung Gottes auf die Menschen kam und du zeigst mir die Verheißung, wo es von den Menschen genommen wird. Und wenn du das nicht aus dem Worte zeigen kannst, dann vergiss es. Denn es geht immer noch weiter, sagte ich. Eine Minute sagte er gar nichts. Und dann sagte ich, nun, Bruder, dann möchte ich dich fragen, Petrus hat die apostolische Botschaft am Pfingsttage eingeführt. Wir wissen alle, dass dies die Wahrheit ist, denn er hatte die Schlüssel des Königreiches. Jesus hatte sie ihm gegeben. Pass auf, was er sagte. Er sagte, tut alle Buße, lasst euch taufen im Namen des Herrn Jesus für die Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott noch hinzurufen wird. Wenn es einen Ort gibt, wo er es herausgenommen hat, was geschah dann mit den Worten, die Petrus am Pfingsttage sprach? Es hat nie aufgehört. Teures, sterbendes Lamm, dein kostbares Blut soll nie seine Kraft verlieren, bis die ganze erlöste Gemeinde Gottes gerettet ist, um nie mehr zu sündigen. Und dann werde ich in einem nobleren, süßeren Gesang deine rettende Kraft besingen, wenn diese armen, stammelnde Zunge still im Grabe liegt. Gott, hilf mir, dieses zu glauben und daran festzuhalten, alle von uns, damit zu stehen, denn es ist eine Evangeliumswahrheit. Ein weiser Mann sollte nie auf solche Dinge schauen. Er sollte wissen, dass sie nicht funktionieren. Niemals haben sie funktioniert, die organisierte Religion. Und eine organisierte Erfahrung wird nie wirksam sein in der Gegenwart Gottes. Es muss unvermischt von Gott kommen. So etwas wurde nie von Gott benutzt. In keiner vergangenen Zeit benutzte Gott je ein System. Ich weiß, ihr bekommt Mitglieder und solche Dinge, doch ich meine den wahren Samen Gottes, die Segnungen, die fielen wie am Tage der Pfingsten. Dies kommt nie durch Organisation, es kommt durch die Geburt, wiedergeboren werden. Wir sind eingeladen, Israel als ein Beispiel zu nehmen, welches sie waren. Seht, sie haben ihn verlassen, sie haben sich Brunnen gemacht, sie hatten sich selbst Zisternen ausgehauen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Mensch von einer sprudelnden Quelle trinkt und dann hingeht und eine Zisterne macht, um daraus zu trinken? Darüber spricht der Prophet, das sagt das Wort Gottes. Das war, was Gott zu den Propheten sagte. Ihr habt mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, und habt euch Zisternen ausgehauen, welche gebrochen sind, und sie sind leck. Sie wollten etwas, das sie kontrollieren konnten oder zeigen, was sie getan hatten. Das ist die Dummheit der organisierten Religion. Sie versuchen immer etwas zu haben, das sie selbst tun. Sie müssen all diese Systeme und Gesellschaften haben und sagen können, ich gehöre dazu, anstatt dass sie einfach demütige Kinder Gottes sind, möchten sie etwas, das sie selbst zeigen können. Anstatt dass sie Gott seinen Weg tun lassen, möchten sie es in ihrer Weise. Und so sind die Systeme, die die Gemeinden haben heute. Alle Systeme. Der eine möchte es in dieser Weise, der andere in jener Weise. Wenn du Methodist bist, dann musst du es so sehen, als Baptist in dieser Weise, als Presbyterianer, als Katholiken, was immer sie sind, sie wollen ihre Systeme. Nichts dagegen, aber das ist nicht das, worüber ich spreche.
Man wants his way of doing it, and God's got his way of doing it. And he said, you are holding to your way, a broken cistern, and won't accept my way, the way of life.
Der Mensch möchte es auf seine Weise tun, aber Gott tut es auf seine Weise. Und es heißt, ihr haltet an eurem Weg fest, eine gebrochene Zisterne, und ihr wollt meinen Weg nicht annehmen, den Weg des Lebens. Das ist heute dieselbe Sache, es hat überhaupt nicht geändert. Ist es nicht so dumm, dass ein Mensch eine frische Quelle mit reinem Wasser verlässt, das er vorsprudelt, und dann zu einer gebrochenen Zisterne geht, die er selbst gemacht hat, sich Zisternen ausgräbt, wo all der Unrat vom Scheunendach drin ist, und dann trinkt er daraus? Da stimmt doch geistig etwas nicht mit solch einem Menschen. Und wenn ein Mensch an einem kirchlichen Konzept der Schrift festhält, anstatt dass er den Heiligen Geist akzeptiert, der die Schrift bestätigt und es euch deutlich macht, dann stimmt geistlich etwas nicht mit so einem Menschen. Das stimmt. Gewiss, der Heilige Geist. Jeder hat eine Auslegung der Bibel, was ihr denkt. Gott braucht eure Hilfe nicht. Gott braucht keine Auslegung von euch. Gott ist sein eigener Ausleger. Gott sagt euch die Auslegung in der Weise, wie er sagte, dass er es tun würde. Der Herr sagte am Anfang, es soll Licht werden, und es wurde Licht. Das braucht keine Auslegung. Das war, was Gott tat. Er sagte, eine Jungfrau wird empfangen. Sie empfing. Dies braucht keine Auslegung. Und er sagte, er werde seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Und er tat es. Dies braucht keine Auslegung. Gott legt sein Wort aus, indem er es bestätigt und kundtut und beweist. So wird auch ein Prophet von Gott bewiesen. Er sagte, wenn einer unter euch geistlich ist, ein Prophet, dann werde ich, der Herr, mich ihm zeigen in Visionen. Ich werde durch Träume zu ihm sprechen. Und wenn das, was er sagt, geschieht, dann fürchtet ihn. Wenn nicht, dann lasst es. Das ist dieselbe Sache, wenn Gott sein Wort spricht und der Mensch sagt, das Wort ist dieses, und dann geschieht es in jener Weise, dann tut es Gott. Aber wenn er sagt, so ist es, die Tage sind vorüber, dann nimmt er alles hinweg. Die Kinder sind hungrig, möchten Brot, und er nimmt es ihnen weg, und sie verhungern. Weshalb möchtet ihr aus einer Zisterne trinken, wenn da eine richtige Quelle da ist? Was ist ein Brunnen des Lebens? Was ist ein Brunnen des Lebens? Ein Brunnen lebendiger Wassers. Mit einer Quelle möchten wir es vergleichen. Ich möchte, dass ihr jetzt den Unterschied zwischen einer Zisterne und einem Brunnen lebendiger Wasser seht. Einer Quelle und einer alten gebrochenen Zisterne, die voll ist von Käfern, Eidechsen, Fröschen, Keimen und was immer. Und hier ist eine sprudelnde Quelle. Seht, sie unterstützt sich selbst. Ihr müsst nicht zu einem großen System gehören, das viel Geld hineinbringt, und ihr braucht nicht viele Mitglieder, die es unterstützen. Es unterstützt die Mitglieder durch den Geist des Lebens in ihnen. Es funktioniert. Seht, woher die Wasser kommen, wie sie kommen, frisch, rein und sauber. Keine Zisterne, etwas Abgestandenes, das beeinflusst ist mit 40, 60 verschiedenen Ansichten. Sie sagen, dies ist richtig, jenes ist richtig. Mit diesem Konzept und dieser Wahl, so wie sie wollen, und dann machen sie eine Denomination. Es ist rein und sauber, unvermischt das Wort Gottes und es kommt aus der Hand Gottes. Es ist eine wirkliche, sprudelnde Quelle.
Notice the water that comes from it, fresh, pure and clean. Not a cistern, something stagnated, it's been documented by 40, 50 different minds saying this is right and that's right and this conception, vote and call on it as they do and then make a denomination out of it. It's pure and clean, unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well. Notice, the secret of it.
Seht, das Geheimnis ihrer Kraft liegt in ihr selbst. Der Mensch kann es nicht finden. Irgendein Druck ist dahinter, der es sprudeln lässt. Ich erinnere mich, als ich noch staatlicher Wildhüter in Indiana war, da pflegte ich bei Harrison County vorbei, da war eine gewisse Quelle, sie sprudelte immer und sie schaute immer so glücklich aus. Ob der Schnee auf der Erde lag, Eis oder ob es zugefroren war, immer sprudelte sie. Wo die alten menschengemachten Tümpel und Tanks zufroren, und alles war solid zugefroren. Dies zeigt, dass jede Denomination, sobald etwas Geist fehlt oder ein kleiner Wechsel der Atmosphäre da ist, zugefriert. Aber Gottes Quelle, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Alle Dinge sprudelt es heraus, stößt es hinaus, nichts kann darin bleiben. Alles, was hineinfällt, wird hinausgestoßen. Und jene Quelle sprudelte in dieser Weise. Und eines Tages saß ich dort und ich sagte, ich möchte doch zu dieser Quelle etwas sprechen. Ich nahm meinen Hut und weg und sagte, weshalb bist du so glücklich, Quelle? Was lässt dich so sprudeln? Ist es, weil die Rehe aus dir trinken hier und da? Wenn die Quelle hätte sprechen können, hätte sie gesagt, nein. Ich sagte, ist es, weil ich aus dir trinke? Nein, das ist es auch nicht. Ich sagte, was macht dich dann so rein, so sauber? Was ist es, das dich so sprudeln lässt, so voll Freude alle Zeit und nichts dich zufrieren kann? Du sprudelst in die Luft und es ist nur reines Wasser. Wenn sie zu mir hätte sprechen können, wisst ihr, was die Quelle gesagt hätte? Sie hätte gesagt, Bruder Branham, nicht ich sprudle, etwas hinter mir sprudelt. Und so ist es, dies ist ein armes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, so ist es mit einer Erfahrung der Wiedergeburt. Es ist eine Quelle des Wassers in dir, das hervorsprudelt zum ewigen Leben. Sie hat etwas an sich, dass du nicht mehr abhängig bist von menschengemachten Tanks. Sie mögen zufrieren und für eine Erweckung betteln und alles, aber ein Mensch, der unter dieser Quelle ist, in dieser Quelle ist, dann ist es Tag und Nacht. Dann musst du nicht auf eine lokale Erweckung, auf lokalen Regen warten. Dann bist du so voll von der Sache. Er sagte, ich gebe dir eine Quelle des Lebens und sie sprudelt hervor. Etwas ist darin, frisch jeden Tag, sauber und rein. Es ist das unvermischte Wort Gottes in deinem Herzen und Mund, das sich selbst bestätigt und für sich selbst spricht. Ich frage nicht, ob es nun regnet, ob es schneit, welches Wetter es auch ist. Du bist immer so glücklich, weil der Heilige Geist in dir hervorsprudelt. Es ist eine verborgene Kraft. Seht, das Geheimnis liegt in ihr. Sie gibt sich immer frei, wer immer daraus trinken möchte und von ihrer Substanz nehmen möchte. Du musst nicht etwas nehmen und sagen, ich muss zur Methodistengemeinde gehen, denn ich bin Methodist, damit ich Erweckung bekomme. Ich muss dort hinübergehen zu den Pfingstlern, denn ich bin für eine pfingstliche Erweckung. Ich sage euch, wenn ihr diese Wasserquelle habt, dieser Brunnen des Lebens, von dem ihr trinkt, dann gibt es keinen Unterschied. Ihr könnt jedem geben, der vorbeikommt. Ihr seid jedem bereit, eine Hoffnung zu geben, eine Hoffnung des Lebens, ob er Katholik ist, Protestant, Jude oder was er immer ist, Atheist. Ihr habt wirklich etwas in euch, das es bewirkt. Seht noch eine andere Sache. Ihr braucht es nicht heraufzupumpen oder heraufzuziehen. Ich habe so viel von dieser Sache gesehen, dass es mich krank macht, etwas hervorpumpen, etwas Musik spielen, auf- und abspringen oder jede Menge Literatur aus der Stadt, große Zeichen, der Mann der Stunde. Da gibt es nur einen Mann der Stunde, das ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Er ist der einzige Botschafter von Gott und das ist Jesus Christus. Jawohl, ihr braucht es nicht hervorzupumpen oder heraufzuziehen oder euch dazu zu gesellen. Ihr nehmt einfach frei daran Anteil. Amen. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ihr habt mich verlassen und ihr habt euch selbst Behälter gemacht. Ihr braucht es nicht zu pumpen oder zu ziehen, euch dazu gesellen oder zu graben, gar nichts. Ihr könnt frei daran teilnehmen. Ihr braucht keine menschengemachte Theologie als ein Lumpensieb dazu. Ihr braucht keine menschengemachte Theologie, irgendein Bildungssystem, selbstgerechte Religion in euch, irgendwelche Zisternen eines religiösen Systems. Das braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht dort zu sein. Lege einen Lumpen darüber und es wird trotzdem hervorsprudeln. Ihr habt damit nichts zu tun. Es unterstützt sich selbst. Es ist die Kraft Gottes, die zum Leben hervorsprudelt. Weshalb sollte ein Mensch so etwas verlassen und ein System erwählen? Da kann ich nicht mehr dazu sagen. Ihr braucht keine Lumpensiebe. Das braucht ihr nicht. Ihr seid nicht von lokalen Regen abhängig, dass es gefüllt wird. Es ist immer voll. Amen. Man sagt so, oh, ich bin wieder im Sumpf heute. Oh, ich bin so froh, dass ich in der Gegenwart Gottes lebe. Ob die Dinge nun richtig laufen oder nicht, er ist mein Leben. Er ist unser Leben. Er ist das Leben, das unendliche Leben. Jawohl, mein Herr. Seht, was es für uns tut. Es ist Kraft und Reinheit in sich selbst. Es braucht keine Unterstützung einer Zisterne oder irgendeines anderen Systems. Jemand sagte, was hast du für eine Gemeinschaftskarte? Wir wollen sehen, ob du ein guter Baptist bist oder bist du ein guter Pfingster? Bist du ein Einheits-, Zweiheits- oder Dreiheitsmann oder was bist du? Seht, es braucht keine Unterstützung. Es geht von selbst. Ich hatte solch eine alte Zisterne, da musste ich immer Wasser hineingießen, es unterstützen und dieser alten Sogpumpe helfen. Etwas Wasser hineingießen, dann wieder einen Kessel Käfer hinausnehmen. So ist es mit diesen systematischen Erweckungen. Aber dank sei Gott, da gibt es eine Quelle, gefüllt mit dem Blute Immanuels, wo der Sünder darin taucht. Dann gibt es keine Gemeindemitglieder, dann kommt ein Christ hervor, wenn er zu dieser Quelle gekommen ist. Weshalb wollt ihr diese Quelle des lebendigen Wassers verlassen und aus solch einer Schmutzgrube trinken? Kein Heraufpumpen, die Kraft ist in ihr selbst. Es braucht keine Unterstützung. Jawohl, mein Herr. Das eigene Leben ist in ihr. Deshalb ist es der Same Gottes im Herzen eines Mannes. Das Leben Gottes ist in dem Einzelnen, nicht in der Gemeinde. Es ist in euch, es ist in dir. Du bist derjenige, der den Keim des Lebens in dir hast. Nur einmal davon schmecken ist überzeugend für jeden Kirchenmann. Frag den katholischen Priester oder den Baptisten, wer nur einmal von dieser großen Quelle geschmeckt hat. Ich sage euch, es ist überzeugend, dass es die Wahrheit ist für eure hungrige Seele. Es ist überzeugend für den Durstigen, so oder so. Wenn ihr nicht durstig seid, wie dieser kleine Baptist, er war am Anfang nicht durstig, aber als er durstig wurde, da schmeckte das Wasser wirklich gut. So ist es, aber ihr müsst durstig werden. Gesegnet ist der Dürstige. Jesus sagte, gesegnet ist, wer da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn er wird gefüllt werden. Jesus sagte dies, meine Freunde, jawohl, mein Herr. Es ist eine gesegnete Quelle für den Durstigen. Weshalb wollt ihr es austauschen für einen Sumpf? Wer könnte es austauschen, eine sprudelnde Quelle für einen Sumpf, der voll ist mit Käfern und Verseuchung, voll mit menschengemachten Theorien, wodurch Gott sagt, wer zu seinem Wort hinzufügt oder hinwegnimmt, dessen Teil wird weggenommen vom Baum des Lebens. Und dann hat Gott verheißen, dass er dieses Wort jeder Generation bestätigt. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und so vielen der Herr Gott noch hinzurufen wird. Weshalb wollt ihr an einer solchen Systempumpe pumpen, die seit Jahren verseucht ist mit irgendwelchem alten Manna? Vielleicht war das Manna in der Ordnung, nichts dagegen in den Tagen von Martin Luther oder in den Tagen jenes Mannes, des anderen Reformers, nichts dagegen, aber jenes Manna fiel vor langer Zeit. Ihr seht, sie mussten in der Bibel jeden Tag Neues aufnehmen. Nachdem es ein bisschen alt war, verfaulte es und es kann nicht verfaulen, es sei denn, es ist etwas Bakterie darin oder etwas, das es zum Verfaulen bringt. Und so ist es mit diesen Systemen. Sie liegen da von einer großen Erweckung bis zur nächsten, dann wird es vergiftet. Es wird voll von Käfern, wie eine Zisterne voll wird mit diesen Kaulquappen. Wir nannten sie Wackelschwänze. So ist es mit vielen Menschen. Sie sind voll von Wackelschwänzen. Sie wackeln von dieser Sache in die nächste. Sie wackeln von einer Sache in die andere, wo keine Wahrheit darin ist. Sie sagen, ich war Methodist, ich ging zu den Baptisten, ich war Katholik, ich ging zu dieser Sache, zu jener. Oh, das sind nur Wackelschwänze. Vergesst die ganze Sache und kommt zur Quelle, zu dieser Quelle der ewigen Gegenwart von Christus. Ich glaube, er ist die unerschöpfliche Quelle des Lebens. Je mehr ihr bekommt, umso mehr Druck gibt es. Je kälter es wird, umso besser wird es, umso süßer schmeckt es. Ich diene ihm nun 33 Jahre und immer noch wird er jeden Tag lieblicher als am vorherigen Tag. Ihr werdet niemals mehr dürsten, wenn ihr von diesem Wasser trinkt. Seht ihr, wie groß es ist? O Israel, handelte wie viele heute. Sie haben die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und haben sich selbst Zisternen gegraben. Jetzt sprechen wir für einen Augenblick über Gnade, über die Gnade Gottes. Wir haben Gesetze und Zusatzgesetze, und wenn ihr diesen Maßstab oder jenen nicht erfüllt, dann nehmen sie einen religiösen Maßstab. Wenn ihr den nicht erfüllt, dann könnt ihr nicht hineinkommen und so weiter. Aber Gott rettet uns durch Gnade, nicht durch einen Maßstab. Gott spricht jetzt von Gnade. Wie ist dies geschehen, von ihm zu trinken? Dieser Maßstab, das murrende Israel, er sagte, ich werde euch wieder besuchen. Seht in der Schrift, er versucht sie und dann besucht er sie wieder. Israel murrte am Roten Meer. Sie waren eingeladen, ihm zu folgen durch diese stagnierten ägyptischen Wasser, um ein freies Volk zu werden. Sie waren hineingeladen, um freie Menschen zu sein mit ihm, und sie kamen aus dem Toten Meer, oder eigentlich dem Roten Meer, wollte ich sagen. Sie kamen hinaus, gingen dann in die Wüste, damit Trennung geschah zwischen ihnen und den Nachahmern. Sie versuchten es nachzuahmen ohne Beschneidung. Das bewirkt das Problem. Alle gingen dort im Meer zugrunde, der Pharao und seine Armee. Sie hatten Menschen gesehen, die durch übernatürliche Kraft vorwärts gingen. Und sie wollten es nachahmen, und als sie es taten, gingen sie zugrunde. Dies ist fleischliche Nachahmung. Ein Mensch versucht, etwas nachzumachen. Er macht jemand nach, und das ist eine fleischliche Nachahmung eines wahren Christen. Mein indischer Bruder dort weiß diese Dinge. Dort um Bombay seht ihr Menschen, die Hindus und so weiter. Sie liegen dort auf Nägeln, gehen über Glas, gehen durch Feuer, um zu zeigen, was sie können, aber das ist nur eine fleischliche Nachahmung irgendeines Mannes dort im Dschungel, der es als Opfer für seinen Gott tut. Wir finden dies in allem religiösen Leben, fleischliche Nachahmung. Jemand versucht, zu sein wie der andere. Nur einem Beispiel soll dir gleichen, das ist zu sein wie Jesus Christus, der das Wort war. Und wenn das Wort Gottes dann zu euch kommt, dann kommt es in derselben Weise. Aber Gott führte sie so oder so in das verheißene Land. Und sie fanden dort jede Zisterne ausgetrocknet. Als sie ihre Reise durch die Wildnis begannen, nachdem sie sich getrennt hatten, sahen sie, dass alle Zisternen trocken waren, und ihr findet dieselbe Sache. Bruder, wenn du auf deiner Reise in das verheißene Land beginnst, dann findest du jede Türe geschlossen. Wie der kleine Prediger da sagte, der Anglikaner oder wer es auch war, das Erste, was er erlebte, seine Gemeinde warf ihn hinaus. Sobald er sagte, er hätte den Heiligen Geist empfangen, war das das Ende. Und Israel fand dieselbe Sache als Beispiel auf ihrer Reise in das verheißene Land. Alle Zisternen waren trocken. Ihre Reise war in Gehorsam geschehen, auf sein verheißenes Wort hin, und sie fanden alle Zisternen trocken. Sie fanden heraus, dass sie sich auf ihrer Reise nicht auf Zisternen verlassen konnten. Und ihr findet heraus, auf eurer Reise im Gehorsam nach dem Worte Gottes, wenn ihr dies oder jenes erwählen wollt, dann werdet ihr herausfinden, dass keine Zisterne in der Welt es unterstützen wird. Ihr seid ein Individuum, Gott führt euch in der Weise, wie er euch führen möchte. Wir haben dieselbe Sache heute herausgefunden, alle Zisternen sind ausgetrocknet, aber die Verheißungen sind immer wahr. Gott wird seine Verheißungen halten für sein Volk, denn er hat verheißen, dass er für alle Bedürfnisse sorgen würde, und er tut es in der Mitte aller trockenen Zisternen. Denkt darüber nach. Israel beschwerte sich in der Wüste auf ihrer Reise, und dann rief er seinen führenden Diener, den Propheten Mose, zur Seite, öffnete die Quelle von lebendigem Wasser durch einen geschlagenen Felsen, dass seine gläubigen Kinder nicht zugrunde gehen würden. Heute spricht das von seiner Gnade zu uns. Wir verdienen es nicht. In der Weise, wie wir handeln, in der Weise, wie wir leben, verdienen wir es nicht. Aber auch heute, wie heute Morgen, schaut die Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und die Katholiken, für alle hat er eine Quelle geöffnet. Hebräer 13 beweist, dass er derselbe gestern, heute und für immer ist, und es macht Johannes 3,16 wahr, denn Gott liebte die Welt so, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben haben würde. Er wurde aus einem mehrfachen Grund erhoben, denn die Menschen murrten und waren in Sünde, und sie wurden von Schlangen gebissen und sie waren am Sterben. Es geschah für die Vergebung ihrer Sünden und für die Heilung ihrer Krankheiten. Und es ist dieselbe Quelle, die heute für uns geöffnet ist, für unser Heil und für unsere Heilung, körperliche Heilung, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und als der Felsen geschlagen wurde, das verheißene Wort Gottes, er hat es befohlen, gab es hervor eine Quelle von reinem, sauberen Wasser, nicht stagniertes oder vergiftetes, sondern Gottes eigene Gegenwart, reines Wasser, und es rettet alle, die trinken. Wir wissen, dass dies wahr ist, denn wir lesen es im Alten Testament als Typ.
You did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it. Amen. They'll tell you how to use it there, see. Or when you, if you have received the Holy Spirit, we believe that. But so you do it this way. But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit uses you.
Ihr brauchtet es nicht heraufzuziehen oder zu pumpen oder euch zu etwas zu gesellen oder in ein Seminar zu gehen, um zu lernen, wie man es benutzt. Sie werden euch zeigen, wie man es benutzt. Oh, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wir glauben das, aber schau, es geht in dieser Weise. Seht, ihr habt keine Kontrolle darüber. Ihr benutzt nicht den Heiligen Geist, der Heilige Geist gebraucht euch. Ihr könnt nicht den Heiligen Geist gebrauchen, der Heilige Geist hat euch. Eine Gabe ist nicht etwas, das ihr nehmt wie ein Messer und es schärft und dann einen Bleistift spitzt. Es ist ein sich hinschmiegen an Gott und sich selbst aus dem Wege gehen, so dass der Heilige Geist euch gebrauchen kann. Seht, sie hatten es nie heraufzupumpen oder heraufzuziehen. Sie mussten nicht fragen, was soll man mit diesem Wasser tun, denn sie wussten, was sie damit tun mussten, denn sie waren durstig. Und so ist es mit einem Mann oder einer Frau, welcher Glaubenssatzung oder Denomination er auch zugehört. Wenn er nach Gott dürstet, muss er nicht in ein Seminar laufen, wie unser anglikanischer Bruder es tat oder der britische Bruder am letzten Abend, zurückgehen und die anglikanische Gemeinde konsultieren. Was soll ich mit dieser großen Gabe tun, die ich bekommen habe, dem Zungensprechen? Was soll ich damit tun? Sie haben ihn sowieso hinausgetan. Er dürstete nach Gott und er füllte ihn einfach. So ist es. Man hat Durst und dann füllt er dich. Es braucht keine Kontrolle darüber, dass dir jemand sagt, was du damit tun sollst. Gott führt jedes Individuum in der Weise, wie er es führen möchte. Du bist selbst ein Einzelner, du bist ein Teil Gottes und niemand kann deinen Platz einnehmen. Da gibt es keine Möglichkeit, dass dir jemand sagt, ich möchte, dass du dieses oder jenes damit tust. Nein, mein Herr, Gott benutzt es in der Weise, wie er möchte. Wenn ihr durstig seid, dann wisst ihr von selbst, wie ihr trinken sollt. Wenn ihr heute Morgen Durst habt, dann trinkt davon. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Gott hat einen Weg gemacht für ihren Durst, für die dürstigen Kinder. Sie konnten frei an ihm selbst Anteil haben. Und Gott hat für jeden Mann und jede Frau heute Morgen einen Weg gemacht, die hungrig und dürstig sind. Vielleicht sitzen Menschen hier, die nie gerettet wurden, oder Menschen, die daran sind, gerettet zu werden. Da sind Menschen, es sind Gemeindemitglieder, sie möchten richtig handeln, aber ihr trinkt aus einer Zisterne. Sie wird euch diese Wahrheiten nie sagen. Nur so könnt ihr kommen, nehmt die Verheißung Gottes und kommt zu dieser Quelle. Und dann wird er den Durst stillen. Wer von dieser Quelle trinkt, wird niemals mehr dürsten. Seht, wie er jene befreite, die dieses Wasser durch Gnade empfingen, nicht durch ein System oder eine Zisterne der Bildung. Es bestätigt es sein Wort, es ist eine lebensbringende Zuflucht. Wie viele hier wissen, dass sie dieses Leben empfangen haben, wenn sie dieses Wort empfingen? Sein Wasser? Ihr wisst, dass ihr Leben empfangen habt? Lasst uns jetzt noch ein oder zwei andere Beispiele nehmen, dann werde ich schließen. Ich muss irgendwo diesen Knopf haben, denn ich spreche immer weiter, aber ich meine es nicht so. Schaut, wir wollen noch ein Beispiel von einigen Leuten nehmen. Lasst uns zum Beispiel die Frau nehmen an der Zisterne Jakobs, einer gegrabenen Quelle. Dort saß sie, das war alles, was die Frau kannte, diese Zisterne, und dort kam sie, um Wasser zu holen. Und dort an der Quelle, wir sehen in diesem kleinen Panorama dort, wie ein Mann dort sitzt, ein Jude, und sie war eine Samariterin, und die Stadt war sicher. Und dann sehen wir, dass dieser Mann, dieser Jude, ein ungewöhnliches Wort zu dieser Frau sprach. Er sagte, bring mir einen Trunk. Und sie sagte, aber wir haben Trennung, es ist doch nicht richtig, dass du mich so etwas fragst. Du bist ein Jude und ich Samariterin. Aber er sagte, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du mich um einen Trunk bitten und ich würde dir Wasser geben, dass du nicht mehr zu dieser Zisterne kommen müsstest. Es würde eine Quelle von Wasser in dir hervorsprudeln. Als sie sah, dass dies die Wahrheit bewies, nun, jeder Mensch hätte so etwas sagen können. Sie sagte, ihr sagt, ihr betet in Jerusalem an und wir beten auf diesem Berge an. Und er sagte, das Heil kommt von den Juden, wir wissen, was wir glauben. Aber ich will dir etwas sagen. In so etwa in diesen Worten sagte er, weder auf diesem Berge noch in Jerusalem, denn die Zeit kommt, wo der Mensch Gott im Geiste und in der Wahrheit anbeten wird, denn der Vater sucht solche Anbeter. Und dann sagte er, hole deinen Mann und komme hierher. Seht, hier bewies er, hier wurde gezeigt, bei welcher Quelle sie stand. Er sagte, hole deinen Mann und komme. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Es schien, wie wenn dies ein wahrer Widerspruch wäre zu dem, was er sie gefragt hätte. Und er sagte, hole deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest 5 und mit dem, dem du jetzt lebst, das ist nicht dein Mann. Beachtet, nun die Frau, wie anders war sie als die Priester jenes Tages. Die Priester hatten dieselbe Sache gesehen und sie sagten, dies ist der Teufel, Telepathie oder Beelzebub. Sie hatten das verheißene Wort verpasst, aber diese kleine Frau war besser in der Schrift bewandert als alle die Priester. Sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir hatten während 400 Jahren keinen, es war Maleachi, aber wir haben Ausschau gehalten nach einem und wir wissen, wenn er kommt, dann wird es der Messias sein und wenn er kommt, dann wird er diese Dinge tun. Und Jesus sagte, ich bin es. Amen, habt ihr gesehen? Sie ließ ihren Kessel stehen an der Zisterne Jakobs, rannte in die Stadt, voll gefüllt mit einer richtigen Quelle und es war vollständig bestätigt, dass er diese Quelle war.
Sie sagte, Sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years, since the Malachi. But since we have looked for one and we know there's one coming, the Messiah, and when he comes, this will be what he'll do. Jesus said, I'm he. Amen. Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern, run down into the city full of an artesian well. She'd seen it perfectly vindicated, and he was that fountain.
Ich möchte sie euch vorstellen, sie ging weg von ihm, der bewiesen hatte, dass er das Wort des Lebens war. Sie hat entdeckt, dass derselbe Felsen, der in der Wüste geschlagen wurde, bewiesen hatte, dass er jetzt gegenwärtig war. Lasst mich sagen, dass derselbe Gott, der in den vergangenen Tagen da war, von dem wir so viel sprechen, jetzt gegenwärtig ist, nicht mit irgendeinem theologischen Verständnis, sondern durch eine persönliche Kenntnis seiner Bestätigung, dass er in den letzten Tagen den Heiligen Geist auf die Gemeinde ausgießen würde. Er ist nicht Ich war, er ist immer noch der Ich bin, Gegenwart. Dann hat die Zisterne ihren Geschmack verloren und so geschieht es mit jedem Mann, der in die Kraft Gottes fällt durch die Taufe des Heiligen Geistes. Dann verlieren die denominationellen Systeme ihren Geschmack. Ihr möchtet nicht mehr von diesem stagnierten Zeug von Fröschen, Eidechsen, Käfern und so weiter. Ihr trinkt von einer Quelle, die rein und sauber ist, dem Worte Gottes. Jede Stunde frisch in eurer Seele, derselbe jetzt wie damals, als das Wort bewies, dass er die Wahrheit war. Schmeckt und seht, ob es nicht richtig ist. Wenn auch die Zisterne uns gut gedient hat in ihrer Zeit, aber seht ihr, die Quelle des Lebens war dort, nicht der Brunnen Jakobs für einen geistlichen Trunk. Es war ja in Ordnung, aber jetzt war der Brunnen des Lebens selbst, saß dort. Wir brauchen keine Systeme und Organisation. Wir sind in der Endzeit und Gott hat verheißen, dass er diese Dinge in der Endzeit tun würde und wir sehen, dass sie auf das Wort erfüllt werden. Wir hören die hohen Militärs, wie sie zitternd sagen, etwas ist im Begriff zu geschehen. Wir fühlen, dass der Heilige Geist uns warnt, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Wir sehen, dass alles richtig läuft. Dann verlässt diese Systeme und kommt zu dieser Quelle.
Man of military might stand up and shivering and saying that something's fixed to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something's fixed to happen. We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Yes, sir. Serve his purpose. But now...
Jawohl, sie hat ihren Zweck erfüllt, aber jetzt stand sie Angesicht zu Angesicht mit der Quelle selbst. Und Johannes sagt, Johannes 7, 37, sagte Jesus in den letzten Tagen am Tempelfest, was sagte er? Wenn ein Mann dürstet, soll er zu mir kommen und trinken. In einer Gruppe Theologen sagte er, wenn ein Mann dürstet, soll er zu mir kommen und trinken. Denn die Schrift sagt, aus seinem innersten Wesen werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da ist die lebendige Quelle. Das ist die Quelle, die die Menschen heute verlassen haben wegen Glaubenssatzungen. Haben sie die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Ich möchte ihn euch vorstellen. Für mich, ich schließe jetzt, er ist für mich diese Quelle, die das Leben Hagars gerettet hat, als sie mit ihrem Kind dort in der Wüste am Sterben war. Ich glaube, er ist der Felsen in Jesaja 32. Er ist der Felsen in einem dürren Land. Er ist ein Schutz in der Zeit des Sturmes, Zacharia 13. Er ist die Quelle, die öffnete im Hause Davids, als Sünde da war. Ich glaube, dass er es ist. Glaubt ihr nicht? Psalm 36, Vers 9. Er ist die Quelle Davids für das Leben. Er ist das stille Wasser Davids in der grünen Weide. Er ist das Wasser am Bach bei David. In Genesis 17 ist er die Brust, an der sich Abraham stillt, El Shaddai. Und als das Leben aus ihm gegangen war, war immer noch Gott. Da sagt ein Mann, der 100 Jahre alt war, wie ist das möglich? Ich bin alt, meine Frau ist alt. Wie können solche Dinge sein? Er sagt, ich bin El Shaddai. El heißt er, Shad ist der mit Brüsten, Shaddai ist Mehrzahl. Ich bin der Gott mit Brüsten, wie ein Kindlein, das ängstlich und krank ist und seine Kraft verloren hat, sich an die Brust seiner Mutter lehnt und seine Kraft zurückdrängt. Wenn es trinkt, dann ist es nicht nur nicht mehr ängstlich an der Brust seiner Mutter, es ist auch befriedigt. Warum? Es bekommt seine Kraft zurück. Und wenn irgendein Mensch Gottes Verheißung in sein Herz nimmt, dass die Verheißung euch ist und euren Kindern und so viele der Herr hinzurufen wird und sich gegen dieses stützt, dann trinkt ihr eure Kraft zurück. ängstliches Kind, glaube es, es ist für den Gläubigen. Für den gläubigen Dichter, ich könnte an viele Lieder denken, welche die Dichter geschrieben haben. Einer sagte einmal, da ist eine Quelle mit dem Blut aus Immanuels Adern. Wenn Sünder in diese Fluten tauchen, verlieren sie alle Flecken der Schuld. Der sterbende Dieb frohlockte, dass er an seinem Tage diese Quelle sehen durfte. Dort kann auch ich, so schlecht wie er, alle meine Sünden wegwaschen. Seit ich durch Glauben diesen Strom sah, der aus deinen Wunden fließt, ist erlösende Liebe mein Thema und wird es sein, bis ich sterbe. Für mich ist er das Wasser des Wortes der Trennung, das trennt von allem, das im Gegensatz zu seinem Wort ist. Ich glaube, er ist diese Quelle, jawohl, mein Herr. Das ist das Wasser, das mich trennt von Menschen, gemachten Zisternen, zu einer Quelle von lebendigem Wasser. Oh Freunde, ich könnte weiter und weiter gehen mit den Dingen, die er für uns bedeutet, was er ist und was kommen wird. Er ist die Wurzel und der Nachkomme Davids. Er ist der Morgenstern. Er ist mein Alles in allem. Und, Bruder, Schwester, wenn du nur von diesen menschengemachten Zisternen getrunken hast, dein ganzes Leben lang, weshalb verlässest du heute Morgen nicht diese Zisterne und kommst zu dieser Quelle? Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Jetzt mit gebeugten Häuptern. Meiner Meinung nach ist der Altarruf, wie viele jetzt? Ich war ganz nervös. Ich habe euch zu lange festgehalten. Oh, es hat bewirkt, dass ich meine Botschaft in Stücke brach, aber ich glaube, der Heilige Geist möchte, dass ihr alles erfasst, was ich meine. Seht, es gibt nichts Wichtigeres heute, als mit Gott in Ordnung zu kommen, eure Essen und was immer es ist. Der Herr ist jetzt hier. Dies habe ich erst einmal in meinem Leben gehört. Er meint den Gesang. Ich rufe euch jetzt hier. Wer möchte trinken? Lasst uns einen Augenblick aufstehen für das Gebet. Gott segne euch. Wie viele hier, die gegenwärtig sind, möchten mit einer aufgestreckten Hand sagen, Herr, bewege mich, fülle mich, lass mich von dieser Quelle trinken. Ich habe nicht richtig gehandelt, aber ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte, dass du mir die Sünden hinwegwaschest und mich von heute an da ist eine Quelle mit dem Blute aus Immanuels Adern. Und Sünder tauchen in diese Fluten und verlieren alle Flecken der Schuld. Ihr, die ihr christliche Gläubige seid und Christus als euren persönlichen Retter angenommen habt, aber ihr habt diese Quelle noch nicht. Die Quelle aus Immanuels Adern ist die einzige Quelle, die ich kenne. Und wenn viele von euch hier sind, wie ich kürzlich über diesen kleinen Adler sprach, der dort im Hühnerhof mit den Hühnern war, er kannte nichts anderes als Hühner, aber er wusste, er war anders als die Hühner. Und dann kam seine Mutter und suchte ihn und sie schrie aus der Höhe und es war der Ruf eines Adlers. und er musste von Anfang an ein Adler sein, sonst hätte er den Ruf nicht gehört. Und es musste etwas da sein, um lebendig gemacht zu werden, sonst hätte nie Leben hervorkommen können. Und wenn der Same des Wortes Gottes in euch ist, dann ist jetzt der Heilige Geist da, um es lebendig zu machen und es für euch zur Realität werden zu lassen. Wie viele von euch haben die Taufe des Heiligen Geistes noch nicht empfangen? Möchtet ihr eure Hände erheben, überall, wirklich aufrichtig, wenn ihr den Heiligen Geist noch nicht empfangen habt? Ich möchte jetzt, ihr, die ihr mich anschaut, die ihr da steht, dass jemand euch die Hände auflegt. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt jeden von euch füllen möchte, der da möchte. Denkt jetzt nicht über das Essen dort im Café, denkt über die Speise hier. Diese ist Leben, dieses ist Leben. Wendet euch einander zu und legt einander die Hände auf. Und sie legten einander die Hände auf. Ich möchte, dass du für die Person betest, die vor dir ist. Denke nicht an das Herausgehen, denke an gar nichts anderes. Denke einfach, dass der Heilige Geist jetzt hier ist, um jeden Einzelnen zu füllen. Öffne dein Herz, bring all das Zisternenwasser heraus und sage, O Quelle des Lebens, komm in mich, fülle mich, Herr. Fülle mich, o Gott, mit deiner Güte und Gnade. Herr Jesus, du unerschöpfliche Quelle, ich bete Gott, dass du jeden Einzelnen hier füllen mögest. Möge der Heilige Geist hier fallen. Ich bete Gott, dass wir alles andere vergessen, dass der Heilige Geist jetzt in unsere Mitte fällt und dass er uns diese Wasser des Lebens freigeben möchte. Von überall her gewähre es, o Gott, für alle. Den Fortgang des Gebetes und der Gesänge kommen zusammen, Herr. Wir wissen, dass deine Gegenwart, deine göttliche Gegenwart, wir möchten zu dieser Quelle kommen. Wir möchten die echte, aufrichtige Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese Menschen beten dafür, Herr. Ich bete, dass es in diesem Moment jetzt eintrifft, dass alle gefüllt werden mit der Güte Gottes. Gewähre es, o Gott, höre das Gebet deiner Kinder. Mögest du in ihr Wesen kommen, möge die Kraft Gottes und der Heilige Geist über sie schweben. Gewähre es Gott. Oh, wie danken wir für die Wiedererfrischung, für die Gegenwart des mächtigen Gottes des Himmels, der in unserer Mitte steht zu dieser Mittagsstunde, Herr. Nähre uns, Herr, wir möchten uns von deinem Tisch nähren. Nähre uns gerade jetzt, Herr. Nähre uns mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Unsere hungrigen, ausgedörrten Seelen sind durstig, wie die Auslegung des Gesanges sagte, dass Wasser auf dürre Erde gegossen würde. Lass es geschehen, Herr. Lass deine Worte manifestiert werden in den Herzen deiner Kinder. Wasser auf trockene, ausgetrockneten Grund. Ewiger Gott, höre die Gebete deines Dieners und gib uns diesen Segen. Preist ihn einfach weiter und findet heraus, dass der Heilige Geist hier ist. Wenn ihr ihn nicht empfängt, ist es euer Fehler. Wie liebe ich Jesus? Liebst du mich mehr als diese? Denn er liebte mich zuerst. Oh, wie liebe ich Jesus. Preis sei Gott. Und wenn er nun jetzt einfach kommt, wie liebe ich Jesus? Er liebte mich zuerst. Ich werde ihn nie verlassen. Weil er mich zuerst geliebt hat.
Wonderful, wonderful.
Wunderbar, wunderbar. Jesus ist der Ratgeber, der Friedefürst, der mächtige Gott. Rettet mich, schützet mich von aller Sünde und Schande. Wunderbar ist mein Erlöser. Preis sei seinem Namen. Lasst uns ihm singen. Wunderbar, wunderbar. Jesus ist für mich Ratgeber, Friedefürst, mächtiger Gott. Rettet mich, schützt mich von aller Sünde und Schande. Wunderbar ist dieser, mein Erlöser. Preis sei seinem Namen. Alle, die das fühlen, sagen Amen. Ich sehe, dass die Menschen jetzt durchkommen mit dem Heiligen Geist. Einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Frei von Verurteilung. Jesus gibt Freiheit und ein volles Heil. Rettet mich, schützt mich von aller Sünde und Schande. Wunderbar ist mein Erlöser. Lasst uns die Hände erheben und wirklich singen. Wunderbar, wunderbar. Jesus ist für mich. Wunderrat, starker Gott, mächtiger Gott ist er. Liebt ihr ihn? Oh, wunderbar! Preist ihn! Die Quelle, die mit Blut gefüllt ist, wo die Sünder alle Menschenfurcht verlieren, alle Verurteilung, einfach frei sind in ihm. Halleluja! Das ist wirklich wunderbar, während wir das wieder singen. Mögen all die Baptisten, Methodisten, Katholiken, Presbyterianer, was immer hier ist, während wir das Lied singen, wunderbar. Jesus ist, lasst uns einander die Hände schütteln. Lasst uns das singen. Die Bibel sagt, bet für jene, die in Autoritätsstellung sind, unser himmlischer Vater. Wir stehen hier wegen der großen Not unseres Führers der Nation, unseres Präsidenten. Er weiß vielleicht nichts davon, aber du weißt es. Ich bete für Bruder Johnson. Er sagt, er sei ein Gläubiger. Vater, wir haben gehört, dass er von einer Herzattacke getroffen ist. Ich bete Gott, dass du sein Leben bewahrst. Wir sind in einer Krise der Nation. Möge der Geist, dein Geist auf ihn kommen. Gerade jetzt im Krankenhaus oder wo immer er ist. Lass dein Geist auf dieses Voldered-Spital kommen und berühre seinen Leib und bewahre sein Leben. Der Mann ist unter Druck. Mehr Druck, als wir verstehen, und wir beten Gott als Gläubige, als ein Teil dieser Nation, beten wir für unseren Führer, dass du ihm eine Verlängerung seines Lebens in dieser großen Stunde gewährst. Im Namen von Jesus Christus. Amen.